8.30 Uhr und eigentlich müssten wir hier sitzen im Pyjama mit Augenpads, oder?
Ich finde schon. Also ich meine, theoretisch ist das ja für, also eigentlich ist es ja spät. So, wenn ich darüber nachdenke, als ich noch ins Büro gegangen bin, so richtig in einem Angestelltenverhältnis, da war ja, habe ich schon 2 Stunden was gemacht. Also
ja, das stimmt.
Irgendwann mal vor 10 Jahren.
Aber da ist man auch früher schlafen gegangen.
Das ist wahr,
und
wir arbeiten abends.
Abends irgendwie spät gearbeitet. Wobei ich muss sagen, ich habe Serie geguckt gestern sehr lange. Wir haben.
Du hast Bridgerton angefangen.
Ja, das ist richtig. Warum? Ich verstehe manchmal nicht, ich habe das Gefühl, da kommt so ein Trend und ich verstehe diesen Trend so ein Jahr später oft.
Wir sind nicht allwissend, lernen gerne dazu. Im Prinzip clever, keine Tabus. Ein Freundinnen-Podcast, auch für dich. Wir freuen uns, dass du Teil der Runde bist. Im Prinzip clever.
Also Tina, sei ehrlich, du guckst doch nur Bridgerton wegen dieser Sexszenen.
Also bisher sind wir noch minimal enttäuscht, aber wir sind ja auch bei der ersten Staffel,
ja,
dritte oder vierte Folge. Also das Einzige, was wir bisher gesehen haben, ist ungefähr, wie die eine Hauptdarstellerin sich selbst entdeckt.
Ah.
Oh, aber der ist ja auch sexy.
Auch ein gutes,
ne,
Thema für einen Podcast. Ich finde, er sieht auch gut aus. Ich muss sagen, die erste
ist super attraktiv.
Ja, also,
da wäre ich auch gerne sie.
Ja, die erste Staffel ist, glaube ich, fand ich die beste, obwohl die dritte jetzt auch gut ist. Bei der zweiten, die haben sie mich nicht so mitgenommen,
nee,
irgendwie.
Nee. Okay, ja, ich bin gespannt. Also ich habe von vielen Freundinnen gehört, boah, Tina, da sind so viele Sexthemen, Sexszenen drin, das musst du unbedingt gucken. Und Ralf hatte gar keinen Bock auf die Serie.
Ja.
Und er schläft auch permanent ein dabei.
Wirklich?
Ja, und das. Aber für ihn ist es total okay, deswegen gucke ich es einfach weiter.
Sehr gut. So, wir sind wieder hier. Ein bisschen früh, ein bisschen müde. Aber diese Woche ist so viel los und wir starten direkt mit der Erkenntnis der Woche.
Erkenntnis der Woche.
Meine Erkenntnis der Woche ist, dass ich mehr freie Wochenenden brauche, ohne irgendwie Termine. Das habe ich jetzt echt gemerkt. Mein Mai war wunderschön, war sehr, sehr voll. Und ich hatte wirklich die letzten Wochen keinen einzigen, in Anführungsstrichen, so freien Tag, ohne mal eine Verabredung zu haben,
ja,
oder so. Und das war richtig schön, dieses Wochenende, weil das sehr viel weniger war. Und ich habe so ein bisschen Zeit gehabt, zu Hause rumzurödeln. Und das liebe ich schon sehr. Und das hat mir gefehlt.
Das glaube ich.
Also die Erkenntnis der Woche ist, ich muss mir mehr darf mich weniger verabreden.
Mhm. Und dann am Wochenende so einen Tag hinein leben.
Ja, ja. Mhm. Und dann, ich meine, der fühlt sich von alleine, ganz,
ja,
klar. Ich habe angefangen, meinen Kleiderschrank auszumisten.
Ja, das verstehe ich dann auch nicht. Dann nimm dir doch mal so einen Gartenstuhl und leg dich auf eine Sonne.
Das, ja. Weil wenn ich dann im Hinterkopf habe, boah, da steht noch so viel an und es ärgert mich selber, aber ich kann es einfach nicht.
Ja.
Ja,
aber wenigstens ist es frei und dann kannst du dir jetzt deine Aufgaben suchen.
Genau.
Wie ein neues Projekt mit Kai, habe ich genau gesehen.
Und
das ist übrigens auch
richtig geil. Ja,
aber ihr habt doch gar keine Schräge. Habt ihr eine Schräge?
Nee, aber da können wir ja entweder eine Schrägerei machen, wir müssen das ja nicht 1:1 nachmachen. Also zur Erklärung, mein Bruder Kai ist ja handwerklich begabt, ich ja auch. Kai hat aber die nötigen Gerätschaften dafür und wir setzen mal so hier und da DIY-Projekte um. Wir verkalkulieren uns zeitlich immer extrem. Kai denkt immer, es dauert einen Tag und ich kalkuliere schon ein bisschen besser und es werden aber nachher mal richtig geile Projekte. Wir haben einen Spiegel selber gebaut,
ja,
der sieht so schön aus. Sally hätte den auch super gerne. Aber
ja, wir haben das Projekt ja auch zusammengefunden, wollten es zusammen machen und auf einmal war er bei dir fertig.
Sally, ja, weil wenn es nach dir ginge, hätten wir den heute noch nicht angefangen. Das ist der Unterschied. Wir reden heute über Politik und Freundschaft.
Ja, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Denn ehrlicherweise habe ich das Thema schon öfter vorgeschlagen, weil ich finde, das prägt unsere Freundschaft. So haben wir uns nämlich auch kennengelernt. Aber auch, weil es natürlich meine Leidenschaft ist und weil ich merke, dass es immer aktueller wird und jetzt natürlich auch wichtiger, denn wir stehen vor einer Europawahl, wir stehen vor Landtagswahlen und das Sylt-Video ist am Wochenende rumgegangen.
Das ist krass, ne? Genau, also dazu nur eine kurze Geschichte. Viele kennen sie schon, aber Sally und ich, wir haben uns ja kennengelernt über Ralfi und Sally und ihr Freund waren einen Abend bei uns, den ersten Abend, wo wir uns sozusagen kennengelernt haben und Sally ist gegangen mit ihrem Freund und ich habe zu Ralf gesagt,
wer ist Jörgi, wir sagen schon,
ach so, dürfen wir sagen, ja.
Ich denke, alle hört es den anderen gehabt? Nee, wir hatten 10-Jähriges.
Ja, und die beiden sind gegangen und ich habe zu Ralf gesagt, Ralfus, Also das wird keine Freundschaft mit uns Vieren, weil es einfach so war, dass die drei einfach ausschließlich über Politik gesprochen und diskutiert haben. Und ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch relativ wenig Ahnung von Politik. Ich habe immer noch nicht extremst viel Ahnung, aber schon auf jeden Fall mehr als damals. Ich dachte, das geht gar nicht. Und ja, aber mittlerweile.
Ja, genau, aber die Frage, die ich dir noch nie gestellt habe, wie hat Ralf denn darauf reagiert, als das gesagt hat?
Boah, das weiß ich nicht mehr. Hm. Nee, keine Ahnung. Hm. Aber es war wirklich für mich erst abschreckend, weil ich natürlich auch gar nicht mitreden konnte. Und eigentlich ist das auch am Ende, also dieser Satz oder dass ich nicht mitreden konnte, weil, und ich weiß, es geht ganz, ganz vielen von euch genau so. Ich auch, ja. Weil ich habe ja gestern eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram. Da kommen wir nachher noch zu. Und das sind einfach, das ist einfach das Hauptthema, wenn wir nicht über Politik sprechen, dass wir Angst haben, was Falsches zu sagen.
Genau, und dann war es so, dass wir uns immer näher kennengelernt haben und du dann gemerkt hast, die ist ja gar nicht so blöd, die ist eigentlich mega cool und ich möchte jetzt jeden Tag ab jetzt mit ihr verbringen. So ungefähr war es dann, genau, ich war jede Woche Montag da und habe mit Ralf damals meinen allerersten Podcast geschnitten, den ich mit ihm hatte, allgemein gebildet. Irgendwann wollte ich nicht mehr schneiden, weil ich das sehr anstrengend fand und dann bin ich immer zu dir runtergegangen und wir haben Wein getrunken. Okay. Aber was in der Zeit passiert ist, und das ist ja wirklich interessant, durch die Gespräche, die wir geführt haben, hast du auch immer mehr Politik auf deinem Kanal gemacht.
Das stimmt, das stimmt. Und aber auch, weil ich es mehr verstanden habe und aber auch verstanden habe, wie wichtig es eigentlich ist und wie unvernünftig es von mir wäre, wenn ich mich nicht damit beschäftigen würde. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag den Politikteil aus der Tageszeitung lese, aber seitdem irgendwie der Tagesschau folge und ein, zwei anderen Kanälen, die politische Bildung machen und deinen Podcast ja auch höre, ja, wo es um aktuelle politische Themen geht, die aber einfach erklärt sind. Und ich glaube, da haben immer ganz viele noch Probleme mit. Aber Sally, ich hätte eine Frage an dich.
Okay.
Wie anders politisch könnten oder dürften deine Freundinnen denken, damit du mit denen noch befreundet bist?
Also da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Also Freundschaften, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin ja auch sehr politisch sozialisiert. Das heißt, viele meiner Freundinnen sind selber in der Politik oder machen auch was Politisches. Das liegt daran, weil ich mal ganz früher auch viel in der Partei gemacht habe. Ich war in der SPD und habe da auch viel gemacht. Und da gibt es natürlich noch viele Freundschaften drüber. Aber meine Freundschaft dürfte sehr politisch sein, bis es demokratiefeindlich wird. Also alles, was im rechtsextremistischen Spektrum ist, da würde ich die Freundschaft nicht weiterführen.
Nee. Und würdest du dann das, also da, du gehst dann auch in die Kommunikation, oder, mit der Person?
Ich glaube ja. Und ich glaube, dass diese Frage nicht so realistisch ist, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, was realistischer ist, ist sowas wie, wir sitzen bei einem Familienabend und irgendein Onkel sagt was Rassistisches oder so.
Was würdest du da machen?
Was dagegen sagen.
Ja, ne?
Ja, ich bin immer froh, meistens. Also das passiert in meiner Familie nicht und in Jörgs auch nicht. Aber wenn, also es passiert mir sehr, sehr oft auf Hochzeiten zum Beispiel. Also wenn Leute wissen, was ich für ein Background habe, nehmen sie die Situation auch immer gerne, um mit mir drüber zu sprechen und mir ihre Meinung zu sagen. Menschen sagen ja sehr gerne ihre Meinung und wenn sie eine andere haben als ich, dann höre ich die immer sehr schnell. Und es passiert mir auf Hochzeiten, weil es letztes Jahr wirklich, da haben Jörg und ich auch schon gedacht, wir wären irgendwie bei der versteckten Kamera, weil es war gefühlt nach 5 Minuten auf jeder Hochzeit so. Und das Schöne ist dann daran, ich bin dann immer sehr nett und frage immer nach, ach ja, warum glaubst du denn, dass Putin gar nicht so schlimm ist? Und ab dem Moment habe ich dann irgendwann keine Lust mehr, muss ich gestehen, und dann übernimmt Jörg, der auch immer sehr gut
diskutieren kann. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit Jörg zu diskutieren, das ist für niemanden ein Spaß.
Ja, genau. In meinem Europawahlkampf ist Jörg auch immer in die AfD-Stände gegangen und hat mit den Leuten diskutiert, also es war sehr spannend. Ich glaube, dass man Menschen, ich schreibe jetzt ja auch ein Buch darüber, also von daher ist das Thema für mich ja auch sehr spannend, solange Menschen nicht rechtsextremistisch sind, aber vielleicht in so einem Meinungskarussell gefangen sind, kann man sie wieder zurückholen. Die Frage ist nur, wie? Und ich würde mir diese Mühe machen bei Menschen, die ich sehr liebe. Aber sobald es rechtsextremistisch wird, nee. Wie siehst du das denn bei dir? Hast du solche Menschen in deinem Umfeld?
Nee, ich würde sagen, jein. Also, aber tendenziell nein, aber ich würde, also in meinen Freundschaften würde ich sagen, nein. Also ich glaube, sicherlich, dass man die ein oder andere Freundin nochmal ein wenig dafür sensibilisieren könnte, was man sagt oder wie man es sagt oder wie man sich äußert. Und ich hoffe oder ich bin vermutlich leider auch nicht perfekt, ja, oder dass man immer noch mal ein bisschen was dazulernt. Also wir werden auch immer regelmäßig, wenn wir in unserer Mädelstruppe zusammensitzen, von Sally zurechtgewiesen, weil wir irgendwas gesagt haben, was einfach gar nicht geht. Und ich möchte behaupten, dass ich mich da sehr, sehr, sehr verbessert habe.
Ja, stimmt. Das ist auch nicht die angenehmste Rolle. Manchmal frage ich mich abends auch, ob ich bald nicht mehr kommen darf. Das ist so in mir drin. Ich kann gar nichts dagegen tun, aber ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man
total, weil ich glaube schon, dass es auch darum geht, okay, wie äußern wir uns, wie formulieren wir was? Und ich meine, ich habe natürlich auch dadurch, wenn ich irgendwas bei Insta erzähle, wenn meine Story 60.000 Menschen gucken, ist das halt schon sehr relevant, wie ich mich auch ausdrücke. Und ich möchte auch dazu lernen. Das ist ja, wir sind im Prinzip clever und wir wollen immer irgendwie was dazu lernen. Und deswegen finde ich das auch schön. Also
ja, aber ich glaube, dass der Punkt falsch wäre zu sagen, dass du durch mich nur dazu lernst. Das passiert auf jeden Fall nicht, weil ich lerne ja selber auch ganz, ganz viel. Ich erkläre mir selbst auch viel. Ich beschäftige mich viel damit. Und ich glaube, für mich war so ein bisschen der Auslöser, als ich am Freitag, habe ich zu dir gesagt, letzte Woche, lass uns das Thema doch mal machen, weil dieses Sylt-Video hat mich wirklich gecatcht und dich ja auch.
Ja.
Und das ist ein Thema, mit dem ich so ein bisschen gerne auch starten möchte, bevor wir die Facts machen.
Mhm.
Weil ich glaube, dass der ganz gut drauf aufbaut.
Ich muss sagen, kurz dazu, Gott sei Dank war das nicht Norderney.
Ja, das ist die erste Nachricht, die ich dir geschrieben habe. Ne?
Ohne Scheiß. Also ich habe, lege ich meine Hand für ein Zeug, da wo ich überall getanzt und gefeiert habe, gab es keinerlei in dieser Richtung. Aber man muss auch sagen, auch Norderney, das ist eine weiße Insel.
Natürlich.
Ja. Es ist wirklich, und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen beim Feiern, das ist auch krass einfach.
Ja,
also,
das fällt mir beim Campen auch immer aus. Auch
ist das
sehr
so?
Weiße.
Mhm, ja, okay.
Sehr, ja. Also die Frage, die ich dir so ein bisschen dahin gestellt habe, ist, wie würde man selber reagieren, wenn man in so einer Situation ist?
Finde ich, also habe ich mir auch Gedanken drum gemacht. Und ich frage mich, also ich kann das gar nicht einschätzen. Also ich glaube, ich wäre erstmal total perplex, weil ich kannte das Lied vorher auch nicht so umgedichtet, ja. Und wäre, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie ich in der Situation wäre. Man muss dazu sagen, ich hatte auch, ja, also es kommt auch drauf an, wie spät war der Abend, wie hoch war der Pegel am Ende, ja, dass du das entweder wegignorierst, was natürlich jetzt im Nüchtern betrachtet total scheiße wäre. Mhm. Wie viel Arsch hat man dann in der Hose in dem Moment? Wie viele Grölen mit? Sind das drei oder ist das irgendwie 3/4 dieser riesigen Tanzgruppe, ja, wo du dann so als Einzige da stehst, so, sorry, aber das geht nicht. Aber natürlich, mein Menschenverstand würde sagen, also sofort. Und ich muss auch sagen, ich verstehe nicht, warum der DJ nicht die Musik ausgemacht hat. Ich habe nämlich noch einen Beitrag dazu gesehen, wie klein dieser Pony-Club eigentlich ist. Ja. Und das hätte der DJ hören müssen.
Ja.
Das hätte der DJ hören müssen.
Ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob das Pony das nicht selbst auch gehört hat. Da gibt es jetzt so ganz viele.
Also
aber
die sind natürlich,
die Diskussion gehen wir gar nicht.
Die verhalten sich jetzt natürlich vorschriftlich, ja, und alles und haben ja schnell auch reagiert und ihr Statement abgegeben. Aber natürlich, weil sie wahrscheinlich wussten, okay, wie geht das da hoch.
Ja.
Ne? Ich muss dazu noch kurz sagen, was mir so mega, mega Bauchschmerzen macht und ich weiß, die haben alle übelst Scheiße verbockt und wirklich richtig tief in die Scheiße reingegriffen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich mega Angst habe, weil die auf dem Video zu sehen waren, werden ja gerade krass gejagt, muss man wirklich sagen, gejagt, ja. Alles wird ins Internet gestellt, die Namen, wo sie arbeiten und. Ich habe richtig Angst, dass sie sich was antun. Da mache ich mir ganz viele Gedanken drum. Und ich finde es aber gleichzeitig gut, dass das so viral gegangen ist, weil das soll jedem eine Lehre sein und jeder soll sich ertappt fühlen dabei, wenn er noch einmal diese Scheiße singt und sieht dann aber, wie das viral gehen kann. Genauso wie mit dem Typen, der die schwarze Frau geschlagen hat ja und auch beleidigt hat, die ihn aber Gott sei Dank gefilmt hat. Das geht ja jetzt auch gerade rum. Das ist auch auf Sylt passiert an dem Pfingstwochenende. Und das muss halt einfach mal einmal so gezeigt werden, so Leute, ihr seid halt das, ihr seid laut, ja, aber wir können lauter, wir alle.
Die große Frage, die ich mir gestellt habe, und das hast du ja am Freitag auch so ein bisschen mitbekommen, ne? Ich habe ja, wir haben uns Donnerstag getroffen und hatten einen richtig schönen Mädelsabend und dann bin ich nach Hause gegangen, habe dieses Video gesehen, es war 11:55 und ich habe mir in dem Moment überlegt, beim Abschminken, machst du jetzt noch was dazu oder machst du jetzt nichts dazu? Weil ich habe dieses Video gesehen und ich habe es abgespielt. Und Jörg lag im Bett und hat aus dem Bett gerufen, ah, oh, das habe ich eben auch schon gesehen, diese Idioten. Und dann habe ich in seiner Reaktion und auch in meiner gemerkt, ja, so richtig schockiert sind wir jetzt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, aber das müssen die Leute sehen, ich mache ein Video draus. Und es ist immer ähnlich. Mir war klar, dass ich morgens aufwache und dass das Ding viral geht und dass das auch auf vielen anderen Kanälen viral geht. Die große Frage, die damit dabei einherkommt und die mich auch so ein bisschen müde gemacht hat übers Wochenende, ist, warum? Warum dieses Video? Warum nicht die 80 davor? Weil es ist nichts Außergewöhnliches. Und das ist einfach Fakt. Rechtsextremismus und Rassismus ist unfassbar normal geworden in unserer Gesellschaft. Und diese Frage habe nicht nur ich gestellt, sondern auch Josi schreibt, und sie hat sie, finde ich, wirklich gut runtergebrochen, und das möchte ich dir einmal vorspielen.
Mhm. Warum? Warum ist eine Horde privilegierter, wohlhabender BWL-Justuses und Perlenketten-Annika nun scheinbar schockierender als all die anderen rassistischen Vorfälle, die tagtäglich seit Jahren in Deutschland passieren? Warum ist für viele Sylt nun plötzlich doch ein Video wert?
Das ist die Frage, die sie gestellt hat. Mhm. Und genau die Frage habe ich mir auch so ein bisschen gestellt. Und eine Antwort darauf, bevor wir das von dem Sylt-Thema gleich so ein bisschen mehr auch in generell Politik kommen. Daniel Brückerhaus sagt, dass es daran liegt, weil wir es sehen, weil wir audiovisuelle Menschen sind, dass wir nur, wenn wir etwas sehen, auch denken, dass es wirklich passiert.
Mhm. Also kann ich tatsächlich total gut nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube, weil es so nahbar ist.
Ja.
Weil es so, es ist auf Sylt passiert. Ja, jeder kennt Sylt irgendwie. Die meisten waren vielleicht auch schon mal auf Sylt. Und du denkst ja, okay, das sind halt, würdest die Menschen sonst irgendwie bei dir in der Stadt sehen, irgendwie beim Einkaufen vor einer Kasse, die würden dir vielleicht auffallen aufgrund des Stils, ja, und aufgrund des Kleidungsstils. Aber ich muss gestehen, ich finde das ja auch schön, ja, also an der See kleide ich mich auch ähnlich, aber ich stehe ja nicht mit einer Menschenmenge und singe so eine Scheiße. Und du denkst einfach, okay, scheiße, das ist wirklich richtig kacke. Mhm.
So, und jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet und ich sag dir jetzt, warum das richtig kacke ist, und das machen wir in den Facts.
Die Facts.
Warum wir darüber sprechen und uns auch so ein bisschen Gedanken machen, dazu kommen wir gleich ja auch nochmal zu, warum es wichtig ist, dass wir alle über Politik nachdenken und dass dieser Satz, wir haben nichts dazu beizutragen oder wir trauen uns nicht oder wir haben keine Meinung, einfach total obsolet ist, sage ich dir jetzt aufgrund ein paar Facts, die wirklich wichtig sind, die für jeden wichtig sind. Pass auf. Die AfD ist ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Sie ist in 3 Bundesländern gesichert rechtsextremistisch, und zwar in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was bedeutet das? Das
wäre mein nächster Punkt. Ja, und ich frage mich, wenn die doch so scheiße sind, warum zum Teufel darf es die noch geben?
Ja. Das ist so. Also jede Partei, die AfD kommt ja immer mit dem Argument, ja, aber wir sind ja Demokraten, weil wir sind ja demokratisch gewählt. Mhm. Das ist nicht richtig. Die sind demokratisch gewählt, ja, aber das bedeutet nicht gleich, dass die Demokraten sind.
Eine AfD, sie die Demokratie nicht vertreten.
Genau.
Ja.
Die AfD ist demokratiefeindlich und menschenfeindlich zu sehr großen Teilen und das gesichert in diesen 3 Bundesländern und als Verdachtsfall in ganz Deutschland. Das bedeutet, dass der Verfassungsschutz sie beobachtet und mehr Informationen zusammentragen kann, um zu prüfen, ob sie auch gesichert rechtsextremistisch sind. Und ein Parteiverbotsverfahren ist ja etwas, worüber wir das letzte halbe Jahr seit dieser Korrektivrecherche nochmal viel vermehrt sprechen, weil, und da gibt es halt 2 Meinungen zu, die eine Partei sagt, wir brauchen dieses AfD-Verbotsverfahren, um klar sicherzustellen, dass diese Menschen keine Macht bekommen. Die andere Seite sagt, wir können dieses AfD-Verbotsverfahren vielleicht gar nicht machen, weil das Risiko zu groß ist, dass sie nicht verboten wird und sie noch mehr Zustimmung bekommt. Dann gibt es noch ganz viele andere kleinteilige Meinungen, aber das sind so die groben Meinungen. Aber ganz klar ist, dass sie halt rechtsextrem ist in sehr vielen Fällen. Einmal gesichert und dann als Verdachtsfall. Und Rechtsextremismus bedeutet Demokratiefeindlichkeit. Und ich lese dir jetzt mal die rechtsextremistischen Straftaten vor aus letztem Jahr.
Und man muss dazu sagen, Happy Birthday Grundgesetz, ja, zum Thema Demokratie. Wir haben erst letzte Woche das Grundgesetz gefeiert. Das ist einfach absurd.
Ja, genau. Und auf diesem Boden steht die AfD zu großen Teilen halt nicht. Es gab im Jahr 2022, das sind die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, 20.967 rechtsextremistische Straftaten, das sind 57 pro Tag.
Alter.
So, und es ist auch ein Anstieg zu verzeichnen. Und ganz viele sagen ja immer, wo ist der Unterschied zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus? Mhm. Beides ist demokratiefeindlich und gerade rechte Menschen sprechen ja immer von der Gefahr von Linksextremismus. Und dazu sage ich dir einen Merksatz. Der ist natürlich persönlich geprägt. Er ist aber trotzdem richtig, meiner Meinung nach. Rechtsextremismus geht auf Menschen, Linksextremismus auf Gegenstände, zum großen Teil.
Ach, das ist hier so Konsum und den ganzen Krams? Oder
genau,
was?
Also da sind es natürlich auch Menschen. Also wir können euch natürlich auch die linksextremistischen Zahlen nennen. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der linksextremistischen motivierten Straftaten um 37% zurück. Es sind 3.847 Delikte. 2021 waren es noch 6.000. Es ist ein Unterschied. Dabei war auch ein Tötungsversuch bei den linksextremistischen Straftaten. Der Merksatz ist aber schon, und wir wissen das, wir kennen Hanau, wir kennen so viele Fälle, wo Menschen wegen Rechtsextremismus gestorben sind, wegen Rassismus. Ja. Ja. Rechtsextremismus tötet. Mhm. Bei Linksextremismus brennen Autos. Das ist sehr weit runtergebrochen, aber so kann man immer wieder diesen Unterschied sich erklären, was davon eigentlich die Variante ist, die den Staat richtig bedroht. Und das ist der Rechtsextremismus. Und das sieht man auch an den Zahlen. Und darum ist mir das Thema auch so wichtig, immer wieder darüber zu sprechen. Wir haben ja auch ein Aufsteigen der AfD. Ich meine, wir haben, wenn diese Folge rauskommt, noch gefühlt anderthalb Wochen bis zur Europawahl. Und ich sag dir jetzt mal, wie die Wahlumfragen aussehen.
Mich würde interessieren, ob sich die Wahlumfragen im Vergleich, also vor Sylt und nach Sylt, verändert haben.
Ja, das
wird spannend. Das wird wahrscheinlich jetzt nochmal irgendwie hier alles erfragt und, ne?
Ja, genau. Also die Wahlumfragen kommen einmal die Woche raus. Die Wahltrendfragen sonntags meistens. Die ist jetzt hier vom 25.05., also vom Wochenende. Das heißt, das Wochenende danach kann man es sehen. Und man konnte es bei der Korrektivrecherche auch sehen, dass der Trend der AfD runtergegangen ist. Gerade hat er wieder zugenommen. Die CDU-CSU liegt bei 30%. Die AfD bei 16,7, die Grünen bei 14,4, SPD bei 13,9, da geht es so weiter.
AfD ist, oh mein Gott.
16,7%. Die Europawahl ist eine Listenwahl, das bedeutet, dass quasi die Menschen nach ihren Prozenten auch ins Parlament kommen. Also du wählst nicht die Leute direkt, sondern eine Liste. 16,7%. So, wir machen aber weiter. Wir haben Kommunalwahlen, da habe ich jetzt keine Umfragewerte zu, aber wir haben die ostdeutschen Wahlen noch. Ich weiß nicht, ob du das dir schon mal angeguckt hast.
Nee.
Fangen wir mit dem schlimmsten Land an. Also es ist ein schönes Land, aber es hat die schlimmsten Umfragewerte, Sachsen. Da führt die AfD mit 31,3%. Danach kommt die CDU mit 30,8%. Dann Bündnis Sarah Wagenknecht 11%, SPD 6%, Grüne 5,8%, Linke 4,6%. Die FDP ist irgendwo ganz hinten mit 2,4%. Brandenburg, AfD 25%, CDU 19%, SPD 19%, Bündnis Sarah Wagenknecht 7%, Linke 6% und FDP wieder irgendwo bei 3. Thüringen, sage ich auch noch mal kurz, die AfD 30%. Das Spannende an Thüringen ist, da ist ja auch rechtsextremistisch gesichert, da hat sie einen sehr großen Abstand zur CDU von 20%, hier liegen bei 20%, also 10% dazwischen. Bei Wahlumfragen muss man immer sagen, das sind Umfragen, das sind nicht die Ergebnisse. Die Ergebnisse, sie können ganz, ganz anders ausfallen. Die Menschen können sich dadurch motiviert fühlen, aber es ist ein Zeichen dafür, wo diese Gesellschaft gerade steht. Mhm. Und dass es so wichtig ist, dass wir über Politik sprechen, weil diese Partei, die so viel rechtsextremistisches Gedankengut hat, die so viel diese Gesellschaft spalten möchte, die ist gerade dabei, die stärkste Kraft in drei Ländern zu werden und bei der Europawahl zuzunehmen. Das bedeutet, sie kann Politik mitbestimmen. Und das ist Realität. Und dieses Video auf Sylt hat uns so schockiert, weil Menschen das grölen, die nicht Springerstiefel und Glatze haben vielleicht, sondern die ganz normal aussehen, wie halt diese Perlenketten-Annikas, wie Josi das gesagt hat.
Guck mal, wie der Name Justus und Annika verbrannt ist dadurch.
Aber es sind ganz normale Menschen. Es kann deine Lehrerin sein, es kann ein Arzt sein, es kann dein Nachbar sein, es kann jeder sein. Und es bedeutet einfach, dass wir eine Verantwortung haben, was zu tun.
Genau, und wir sind ja aber ein Freundinnen-Podcast und wir sind nicht, Sally driftet gerade so in ihren Podcast rein, in ihren Politik-Podcast.
Deswegen so viel.
Lockern wir das jetzt alles mal wieder ein bisschen auf hier, zurück, weg von den Zahlen. Nein, ich finde die Zahlen super spannend und ich meine, Zahlen sind auch einfach was Greifbares, was es uns nahbarer macht und verständlicher macht, okay, wie ernst ist eigentlich die Sache.
Ja.
Und wir haben uns ja überlegt, okay, wie ist das eigentlich mit Freundschaft und Politik?
Ja.
Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich älter werde, aber dass dieses Thema Politik immer mehr auch in meinen Kreisen sozusagen zieht, ja. Ich habe mir aber in Vorbereitung auch auf die Folge die Frage gestellt, liegt das jetzt daran, weil ich älter werde, dass Politik mehr Thema ist, oder liegt es daran, weil Politik uns immer mehr betrifft, also nicht vom Alter her, sondern weil es immer näher rückt, ja.
Mhm.
Und natürlich ein ganz, ganz großer Faktor war damals die Corona-Politik, ja, wo sich Freundschaften auch manchmal verabschiedet haben, weil man unterschiedlicher Meinung war, weil die Kriege immer näher kommen. Und ob es deswegen irgendwie mehr Thema einfach bei uns ist. Und das hat mich natürlich aber auch von der Community interessiert, weil ich kann natürlich immer gut meine Meinung sagen, aber finde es immer auch spannend, nochmal zu sehen, okay, was denken die anderen eigentlich drüber? Und ich habe mir mal da so ein paar Umfragen reingeholt.
Die Community.
Ich habe erstmal natürlich gefragt, redest du mit deinen Freundinnen über Politik? Und da haben mehr als 50% Ja gesagt, was ich schon mal ganz gut fand. Ja. Aber auch 40% haben gesagt Nein. Und mich hat natürlich auch die Frage interessiert, wenn du nicht mit deinen Freundinnen drüber redest, warum nicht? Und dazu habe ich auch eine Nachricht bekommen von einer lieben Followerin, die ich einmal vorlesen möchte. Ich rede mit Freundinnen über Politik, aber ungerne mit denen, die eine andere politische Einstellung haben. Der Grund ist, dass mir oft im Gespräch nicht die passenden Gegenargumente einfallen. Zum Beispiel bei Argumenten gegen E-Autos oder so. Ich habe eine ganz klare, gefestigte politische Einstellung, aber durch die drei Kinder und den Job auch nicht immer Zeit, politisch auf dem aktuellen Stand zu sein. Seit ich Sally folge, ist das schon viel besser geworden. Ich habe außerdem keine Lust, mit Freunden über Politik zu streiten. Ausnahme sind die AfD-Sympathisanten. Die entfernen wir dann aber auch schnell aus unserem Freundeskreis. Und die Nachricht, muss ich sagen, die kann ich so eins total zu eins unterschreiben. Total. Und auch nochmal bezogen auf meinen Account, ja. Ich glaube halt, also ich würde unfassbar gerne mehr politischen Content bringen, aber ich fühle mich einfach absolut nicht in der Lage. Mhm. Also ich habe eine ganz klare politische Meinung, aber ich habe das Gefühl, in Anführungsstrichen, ich bin zu dumm, um passende Argumente dagegen zu bringen, wenn andere Leute mir eine andere Meinung schreiben. Ich kann einfach nur sagen, nee, das passt mir nicht, aber ich bin nicht in der Lage, darauf adäquat und vernünftig eine Gegenantwort zu bringen. Und ich finde, es ist aber auch total in Ordnung, dass ich das nicht mache, aber ich finde, deswegen teile ich ja gerne andere politische Inhalte, wo ich weiß, da stehe ich hinter, die vertrete ich und das sind Menschen, die sich damit auskennen, um trotzdem aufzuklären. Mhm. Und das machst du ja einfach mega geil mit deinem Podcast auch, ja, dass man das Nahbare hat und verständnisvoller, ja. Also ich lese nicht den Politikteil in der Zeitung, aber die Tagesschau macht mega gute politische total Aufklärung, total, auch mit den jungen Formaten, die sie da raushauen, ja. Ich gucke mir nicht abends um 20 Uhr die Tagesschau an, sondern gucke mir ein paar Reels an zu bestimmten Themen und finde es einfach super gut. Aber das ist sozusagen auch das Fazit aus meiner Umfrage mit der Community, also mit euch ZuhörerInnen, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass sie einfach das Gefühl haben, sie können darauf nicht antworten.
Mhm. Und das kann ich super gut nachvollziehen, weil ich kann auch nicht auf alles antworten. Und dieses Gefühl, das wird mir auch ganz oft in den Nachrichten gespiegelt. Vielleicht kann ich einfach ein paar Handlungstipps mit an die Hand geben, was man machen kann, oder?
Mhm. Ja, gerne.
Oder? Also, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man über Politik in der Freundschaft spricht. Ich glaube, es aber auch genauso wichtig ist, manchmal zu lassen. So, das heißt, man muss nicht in jedem Raum darüber sprechen.
Genau, da möchte ich ganz gerne noch mit hinzufügen, weil ich habe auch gefragt, okay, außerdem, warum redet ihr nicht außerdem über Politik? Und das fand ich auch super, super verständlich. Ganz viele haben geschrieben, ganz ehrlich, mein Tag ist so voll, also das waren hauptsächlich Mütter. Mhm. Wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffe, da reden wir entweder über Kinder oder über irgendwie unser Leben im kleinen Spektrum. Wir haben so viele Probleme. Das ist so ein anderes großes Thema, wo wir gar nicht die Zeit für haben, darüber zu sprechen. Und das kann ich total auch nachvollziehen.
Ja, ich glaube auch. Ich würde immer eine Gegenfrage stellen, wenn einer dir mit einer Parole um die Ecke kommt. Das ist das beste Werkzeug. Also es gibt zwei gute Werkzeuge. Das eine habe ich von Franzi von Kempis gelernt. Also auch wieder hier Herzensempfehlung für Buchanleitung zum Widerspruch. Du hast eine rote Linie. Du siehst deine rote Linie und wenn Menschen überschreiten, dann sagst du, du hast meine rote Linie überschritten mit deiner Aussage. Ich fühle mich nicht wohl damit und ich möchte, dass du wieder zurückgehst. So in dieser Richtung. Das Zweite ist, du fragst Menschen, weil meistens ist der Kern dieser Parole oder einer Meinung kein fundiertes Wissen. Und das kannst du ganz einfach aufdecken. Und natürlich musst du nicht die Argumente gegen das E-Auto oder für das E-Auto im Kopf oder parat haben, habe ich auch nicht in jedem Falle. Du kannst aber fragen, na, wie kommst du denn nur auf diese Meinung? Wie bist du denn da hingekommen? Also was genau stört dich denn jetzt daran?
Hast du da irgendwie Studien zu mit dem E-Auto?
Genau. Oder wer, also ne, von auf was beziehst du dich? Um Menschen nochmal dazu anzuregen, nochmal darüber nachzudenken und dann irgendwann quasi ihnen selber zu zeigen, dass sie ganz oft nur eine Meinung wiedergeben, die sie woanders gehört haben, aber die sie überhaupt nicht überprüft haben. Das ist ja ganz viel der Fall.
Mache ich natürlich auch. Genau, also ich habe jetzt nur hoffentlich zufälligerweise tick ich in die richtige Richtung und gucke natürlich auch, okay, welche Informationen konsumiere ich, ja? Also ja. Welchen Accounts folge ich und wo gehe ich erstmal davon aus, dass das valide Informationen sind, ja?
Ja. Genau, das ist, glaube ich, super wichtig und das ist total fein. Und sich manchmal auch einfach zu sagen, man kann noch fragen, man kann noch sagen, ich bin nicht so informiert in dem Thema, aber deine Meinung lässt mich unwohl fühlen. Mhm. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du nochmal darüber nachdenkst. Wir können uns dazu auch gerne nochmal austauschen oder behalt sie bitte bei dir.
Ja.
Du musst mich nicht belehren mit deiner Meinung, die mir nicht passt.
Gleichzeitig wäre es ja, könnten sie dir das ja dann auch entgegenbringen und sagen, hey Sally, hör auf, mich zu belehren.
Ja.
Na, das ist.
Das mache ich aber keinem.
Nein. Aber also ich glaube am Ende, dass es schon wichtig ist, auch über Politik zu sprechen, weil gerade auch, wenn wir von Müttern sprechen, ja, die Familienpolitik, ich muss sagen, das ist ganz katastrophal teilweise, wirklich wie Familien, Kinder einfach gar keine Lobby haben und das ist alles Politik. Also es fängt bei den Kita-Plätzen an, ja, U1-Plätze, die nicht vorhanden sind. Gleichzeitig müssen wir aber eigentlich alle arbeiten gehen, um überhaupt unseren Alltag irgendwie finanzieren zu können. Und das ist einfach Politik. Und es ist super wichtig, dass auch, dass wir uns alle damit beschäftigen, ja.
Das können die kleinsten Sachen sein. Du kannst dich auch darüber aufregen, wenn du eine Baustelle vor der Haustür hast. Oder genau, Kita-Plätze. Also, ist ein wichtiges Thema. Du musst nicht immer nur darüber nachdenken, was passiert jetzt in der Bundespolitik, sondern was passiert vor deiner Haustür.
Genau. Und ich glaube, dass sich nochmal so ein bisschen in den Kopf zu rufen, warum es auch so wichtig ist, dass wir alle wählen gehen, ja. Also auch zur Europawahl, dass wir wählen gehen, dass wir uns einmal, und es gibt wirklich so viele gute Seiten, die auch schon so ein bisschen, ich kann das total verstehen, dass man jetzt nicht jedes Wahlprogramm durchliest, ja, aber es gibt wirklich schon gute Seiten, das können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes ja. Packen, wo das echt gut aufgelistet ist, kurz und knapp, welche Partei steht für was, ja, welche Partei möchte was umsetzen und dass man dann wirklich da sein Kreuz setzt, weil es betrifft uns alle und es betrifft unsere Kinder, es betrifft die älteren Menschen, die irgendwie von ihrer Rente nicht mehr leben können. Das reißt mir das Herz, wenn die irgendwie Scheißpfand sammeln müssen und haben ihr Leben lang gearbeitet und sich den Arsch aufgerissen. Und das ist alles Politik.
Mhm. Also der Kern, warum wir diese Folge gemacht haben, ist ja, dass wenn Menschen sagen, sie trauen sich nicht darüber zu reden oder sie wissen nicht, was sie sagen können, dass man einfach in sich geht und dass es mit Fragen meistens gut funktioniert. Und dass es auch total fein ist, wenn es, also ich meine, ich bin auch total froh, dass ich nicht den ganzen Tag über Politik reden muss, sondern dass ich auch Freundschaften habe, wo wir uns dann doch mal darüber austauschen,
welche Hose am geilsten sitzt.
Oder gerade,
was es den größten Schnapper gibt gerade.
Gerade kriege ich immer Nachrichten in meiner Mädelsgruppe, die ich einfach ignoriere, wo mir immer so Bauchworkouts zugeschickt werden von irgendwelchen Leuten hier am Tisch. Ich immer denke, was genau machen wir da jetzt eigentlich?
Kurz zur Erklärung, wir machen in unserer Mädelsgruppe so eine 60-Tage Bauchübungs-Challenge.
Sehr gut, jeden nach Tag unserer Folge zu Diet Culture.
Jeden Tag 10 Minuten Bauch, 10 bis 15 Minuten. Sally hat sich aber ausgeklingt.
Ich habe mich noch nicht ausgeklingt.
Nein.
Ich habe am Wochenende einfach nicht so viel aufs Handy geguckt. Und
aber deine Bauchübungen in der Zeit gemacht.
Ja, genau.
Nein, also ich glaube, als Fazit können wir festhalten, dass man in der Freundschaft natürlich gucken muss. Und ich finde, es ist schon wichtig. Also ich möchte ehrlicherweise nicht mit jemandem befreundet sein, der die AfD wählt.
Mhm.
Und ich fände es toll, wenn ihr jetzt einmal die Hand heben könntet aus meiner Freundinnengruppe, falls das der Fall sein sollte. Aber dass sich Freundschaften dahingegen auch verändern können.
Mhm.
Und man eine Freundschaft doch auch nochmal auf den Prüfstand stellen kann, wenn das einem wichtig ist. Wenn man das gut wegignorieren kann und das ansonsten eine Tipptopp-Freundin ist, fair enough, es ist ja alles, ihr müsst alle über euer Leben entscheiden, aber dass man dann doch nochmal ein bisschen abwägt und guckt, was zieht das eigentlich mit sich, wenn diese Person zum Beispiel die AfD wählt, ja? Was hat das eigentlich am Ende für uns alle für eine Auswirkung, ja? Mhm. Für Frauen besonders einfach, wenn man die AfD wählt, ja? Was müssen wir für Rückschritte mitnehmen? Was wird die Demokratie leiden, wenn die AfD gewählt wird? Mhm. Und
redet das auch mit euren Kindern darüber.
Ja, das ist super wichtig. Da möchten wir auch ganz gerne noch mal einmal kurz unsere Buchwerbung einführen. Genau. Wir haben ja eine Buchreihe, Toni aus der Orangenkiste. Und wir wollen Kindern Politik nahebringen und Politik kinderleicht erklären.
Ja, ehrlicherweise ist das auch nicht nur was für Kinder, denke ich immer wieder. Also mir hat am Wochenende gerade noch eine ältere Frau erzählt, dass sie sich die Bücher für sich gekauft hat. Das fand ich so schön.
Oh. Also wir haben ja Toni aus der Orangenkiste. Ja. Was ist eigentlich Demokratie? Und Toni aus der Orangenkiste, wie geht eigentlich Klimaschutz? Und wir können ja schon mal den dritten Titel spoilern, der ist jetzt fast fertig.
Ja, Gott sei Dank.
2 Monate Verspätung. Toni aus der Orangenkiste, wie geht eigentlich Frieden?
Ja.
Und wir sind schon ganz gespannt, aber die Bücher kriegt ihr überall da, wo es Bücher gibt. Und das Demokratiebuch ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch für Kita-Kinder, für Grundschulkinder. Könnt ihr ja nochmal reingucken.
Weil Kinder stellen auch Fragen.
Und genau.
Das ist ganz klar, dass und, die auch antworten.
Und ich finde, sobald Kinder Fragen stellen, also meine Kinder dürfen mich alles fragen. Und können, sobald sie Fragen und Interesse daran haben, raushauen.
Ja.
Also auf jeden Fall. Ihr Lieben, wir haben noch eine letzte, wir kommen schon zu unserer letzten Kategorie.
Frag eine Freundin.
Wir haben eine Nachricht erhalten. Und zwar von einem Mädel. Hey ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Ich bin gerade frisch mit meinem Freund zusammengezogen. Er arbeitet bereits Vollzeit, ich befinde mich noch im Studium und habe ein geringes Einkommen. Ich finde es immer schwierig, das Thema Geld anzusprechen, aber ich merke im Alltag, dass es mich immer wieder beschäftigt. Das fängt beim Einkaufen an und hört bei Freizeitaktivitäten auf. Habt ihr einen Tipp, wie ich mich wohler damit fühlen kann?
Dann bist du bei Tina auf jeden Fall an der richtigen Stelle, weil mit Geld fragen gucke ich auch mal zu dir.
Aber komm, da könntest du doch auch schon drauf antworten, oder? Was würdest du deiner Freundin raten, wenn sie dich das fragen würde?
Ich muss gestehen, ich habe gerade ganz kurz geschlafen innerlich.
Genau, also da bist du bei mir an der ganz richtigen Stelle mit dem Thema Geld. Ich kann das total nachvollziehen. Ich war mal in einer ähnlichen Situation. Mhm. Ich war Auszubildende. Mein damaliger Freund hat schon voll gearbeitet. Und bei uns war Geld immer ein Streitthema. Aber mittlerweile würde ich sagen, hey, das ist ja so ein Riesengap, ja, so ein Riesenunterschied. Entweder regelt ihr das so, und das würde ich auch echt, eigentlich müsste man das schon vorm Zusammenziehen ansprechen, dass du die Miete zum Beispiel anteilmäßig bezahlst.
Genau, das habe ich früher auch so gemacht in meiner Beziehung, als ich weniger verdient habe.
Super, super gut, weil ganz ehrlich, eine Studentin oder Auszubildende kann halt einfach nicht so viel stemmen wie jemand, der, ne, und beide Seiten wollen ja zusammenziehen. Also er hat ja in dem Falle auch was davon, weil er dich in seiner Nähe hat. Mhm. Und dass man so ein gemeinsames Konto anlegt und zum Beispiel wirklich sagt, okay, du zahlst anteilmäßig deine Miete und dann aber vielleicht Lebensmittel könnte man natürlich auch anteilsmäßig machen, das wäre natürlich total geil, aber wenn man da zum Beispiel sagt, okay, Hälfte, Hälfte und das ist dann quasi euer Ausgabenkonto und dann musst du nochmal gucken, okay, was kann ich jetzt noch mit meinem privaten Geld machen oder nicht, aber am schönsten wäre es natürlich einfach, wenn man und gerade der Mehrverdiener da nicht so einen riesen Wert drauf legt, dass das jetzt alles 50-50 ist, dass man da mehr Verständnis aufbringt und sieht auch, was man möchte ja gemeinsame Zeit verbringen, auch Hobbys oder Freizeitaktivitäten und dass man dann vielleicht dann doch mal das Eis mehr ausgibt, ja. In der Ehe sehe ich das ja nachher, finde ich ja so ein Drei-Konten-Modell mega gut, man packt erstmal entweder alles auf ein Konto und dann teilt man wirklich 50-50 auf, weil die Frau oft dann nicht arbeiten gehen kann, aber sie geht ja nicht arbeiten, weil sie dem Mann den Rücken frei hält, ja, in ganz vielen Beziehungskonstrukten, wie wir sie noch sehen.
Genau, muss auch bezahlt werden.
Genau. Irgendwie. Ich hoffe, wir haben euch damit geholfen und wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt.
Ich finde es richtig schön, dass du das so toll beantwortet hast. Ich habe auch wieder was gelernt dazu. Oh, okay. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Uns war diese Folge sehr wichtig. Ich glaube, mir war sehr, sehr wichtig. Schön, dass wir das gemacht haben und darüber gesprochen haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Jeden Donnerstag sind wir hier im Prinzip Clever, euer Freundinnen-Podcast. Ihr könnt uns jede Frage stellen, die ihr habt bei Frag eine Freundin. Ihr könnt uns aber auch Themenvorschläge schicken. Und ja, ich habe gar nichts mehr zu sagen, außer dass ich wirklich ganz fein bin. Und
ganz müde.
Ich bin ein bisschen müde. Ich freue mich aber, dass wir das hier machen. Es ist einfach so ein Herzensprojekt. Das ist so schön. Wenn ihr das auch so toll findet, dann abonniert diesen Podcast. Lasst uns eine Bewertung da, drückt auf die Glocke. All das hilft uns, um sichtbar zu werden und dass wir das Projekt lange machen.
Und teilt diesen Podcast. Ja. Also uns würde das mega, mega helfen, wenn ihr den Podcast in euren Stories zum Beispiel teilt und sagt, hier eine dicke Empfehlung, ganz toller Podcast. Und wir freuen uns aber auch immer sehr über eure persönlichen Nachrichten und die kriegen wir wirklich extrem viel.
Und das freut ist so
uns.
Schön.
Das ist unsere Motivation, weil man muss immer noch sagen, dieses Podcasting hier ist gerade noch, also wir stecken hier gerade viel, viel Geld rein, glauben aber auch oder finden es so schön, also wir bezahlen dafür gerade sehr gerne, weil wir längere Gespräche mit euch führen können.
Ja.
Und das finden wir ganz toll, weil wir das sonst in der Story so nicht machen könnten.
Genau.
Und das ist uns gerade sehr, sehr viel wert.
Ja, und uns beiden ja auch.
Genau.
So, endlich sprichst du mal eine Stunde mit mir am Stück. So. Ihr Lieben, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann.
Tschüss.
Wir sind nicht allwissend, lernen gerne dazu. Im Prinzip clever, keine Tabus. Ein Freundinnen-Podcast, auch für dich. Wir freuen uns, dass du Teil der Runde bist.
Im Prinzip clever ist eine Produktion von Tina Rute und Sally Lisa Starken.
Redaktion Sally Lisa Starken und Tina Rute.
Schnitt Alexander Horst.
Im Prinzip clever.